Hallo und herzlich willkommen zu Noodle to go mit Christina und Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung.
Hallo Christina.
Hallo Magdalena.
Heute sehen wir uns mal wieder. Es ist sehr heiß heute gewesen, aber mit dir ist es erträglicher als in Wien, muss ich sagen.
Ja, zum Glück, aber es hatte schon heute, glaube ich, wieder 38 Grad, knackige. Boah, ganz schön heiß. Bitte ausreichend trinken, wirklich. Und es ist echt, glaube ich, hammermäßig jetzt gerade.
Schon Wahnsinn, oder? Mhm. Machst du dann eigentlich jetzt Sport bei dieser Hitze?
Ja, eigentlich schon, aber auch reduziert. Und ich bin jetzt auch schon älter. Ich muss jetzt schon ein bisschen auf mein Herz aufpassen.
Die Christina ist 50 geworden.
Mhm. Na, also das ist jetzt nicht deswegen, aber man spürt halt, und der Zeitpunkt muss halt auch passen jetzt zu der Zeit, finde ich. Und Sport untertags ist, glaube ich, jetzt wirklich nur indoormäßig möglich, wenn die Fitnessstudios klimatisiert sind. Automäßig müsste ich sehr früh aufstehen, was ich eigentlich hier grundsätzlich tue, aber ich habe die Zeit dann nicht. Und am Abend, naja, momentan ist es ein bisschen schwierig, finde ich. Diese heiße Phase warte ich jetzt ein bisschen ab. Und du?
Ja. Ich muss auch sagen, ich sehe es dann bei Strava immer. Es ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass ich die Woche gar keinen Sport gemacht habe, aber heute war der erste Tag wieder, wo ich mal so um 7 aufgestanden bin und Sport gemacht habe. Aber das war auch nur, weil in das Zimmer direkt die Sonne geschienen hat und dann war ich sowieso schon wach. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich jetzt laufen. Und es war auch trotzdem warm, aber es war auch mal wieder schön, so laufen zu gehen, wobei es ein bisschen ein Abenteuer war da im Waldviertel, weil mich haben die Fliegen und Bremsen verfolgt. Und
verletzt bist auch, habe ich gesehen.
ich habe mich ein bisschen ich bin auf die Knie gefallen,
ja,
weil ich mich irgendwo bei so Dornen verheddert habe, weil Christina, das Gras ist bis zur Hüfte gegangen.
Na, servus, da hätte ich ja gedacht, den Allergieausschlag bekommen.
Ja, genau, also das habe ich auch ein bisschen zerkratzt und irgendwie war der Boden auch nicht ganz so eben, also es war eine Challenge. Da schaltet man schon gut ab, wenn man auch irgendwie sehr konzentriert läuft und nicht so wie am Asphalt oder so.
Aber du bist halt schon sehr tough, wenn du trotzdem das durchgezogen hast. Finde ich schon cool.
Ja, also dieser Weg, der hat sich verändert.
Ja.
So, das ist als so ein Wanderweg.
Unerwartet verändert.
Genau. Mhm. Wo ich eigentlich dachte, dass da vielleicht ein bisschen gemäht ist. War spannend, aber
ja.
Da habe ich schon Respekt, wenn man dann extra so früh aufsteht.
Ja.
Oder weil spät abends ist auch noch sehr heiß.
Ja. Also da möchte ich auch eine sportliche Geschichte erzählen. Diesen Sonntag, ich habe beruflich in Tirol gearbeitet und hat es sich ergeben, dass wir in der Nähe vom Kitzbüheler Horn waren. Und da, also mein Freund war auch mit und dann haben wir die Räder mitgehabt. Und tatsächlich habe ich da war es wirklich sehr heiß letzten Sonntag. Auch in Tirol hat es, glaube ich, noch 38 Grad gehabt oder 39 irgendwie in die Richtung. Und dann haben wir extra gewartet bis 19 Uhr, dass wir das dann wirklich angehen. Und dann sind wir mit dem Rad hingefahren und auch raufgefahren. Und ich habe gesagt, ich schaue mir es mal an. Ich schaue mal, wie weit ich komme. Und tatsächlich wäre ich gerne bis raufgefahren. Ich war sehr langsam unterwegs, aber ich bin nicht abgestiegen. Und dann ist mir mein Freund schon wieder entgegengekommen, aber da war ich zumindest schon bei Kilometer 5 und 7 geht's rauf. Und eigentlich wäre ich gerne weiter raufgefahren, aber es war schon so spät dann. Es war dann mittlerweile schon, glaube ich, bei 8:30 und dann wusste ich, ich muss ja wieder runter und dann auch noch zurück zum Zimmer. Und dann habe ich das abgebrochen weil der Markus ist dann schon weitergefahren. Und unten hat er auf mich gewartet, aber es wäre uns dann schon finster geworden, wenn ich es wirklich noch bis rauf machen hätte wollen. Und das, was dann auch war, dass wir so spät zurückkamen und so spät gegessen haben. Und wenn du dann du musst dann was essen, es war ja auch eine ziemliche Belastung, das Kitzbüheler Horn geht dann doch oft 14-15% steil bergauf oder sogar noch steiler manchmal. Und da waren wir dann schon hungrig und man hat dann Hunger. Einerseits, andererseits ist man aber auch schnell satt, auch durch die Wärme noch. Und das ist eigentlich jetzt auch ein wichtiges Thema jetzt bei dieser Hitze. Wie versorgt man sich denn da tatsächlich am besten vielleicht mit Sport oder auch ohne Sport? Ja?
Ja, weil eigentlich kann man auch gar nicht so viel zu Mittag essen. Oder also auch mit den Leuten, mit denen ich rede, die sagen dann, sie essen ein Leckerl oder Salat oder so, aber nicht eigentlich nicht die Kalorien, die man essen sollte zu Mittag, oder?
Ja, genau. Und das ist so, dass wir im Laufe dieses Tages zum Beispiel auch sehr wenig gegessen haben, weil es so heiß war und weil ich auch gearbeitet habe und wir zwischendurch, habe ich natürlich schon geschaut, dass wir was gegessen haben oder ich vor allem auch was gegessen habe, aber es war halt nicht das, was man sonst eben so zu Mittag isst. Es waren halt wirklich eher Snacks. Und ich habe dann vor dem Radfahren habe ich noch eine Banane gegessen und die war wirklich wichtig. Sie war leicht, aber sie war halt ausreichend für mich scheinbar. Und ich hatte auch keinen Hunger, aber man ist sicher in der Leistung eingeschränkter, weil man ja eben zu wenig gegessen hat und dann diese Belastung macht. Aber was auch wichtig ist, man verbraucht tatsächlich auch weniger Energie bei dieser Hitze. Also das war deswegen auch möglich, weil das System sowieso auch runterschaltet bei solchen wirklich außergewöhnlichen Temperaturen, verändert sich etwas der Grundumsatz. Das heißt, wir haben einen geringeren Energieverbrauch über den Tag und deswegen haben wir auch weniger Hunger. Ja, das ist irgendwie, man fühlt sich auch so total erschlagen, müde. Die Leute bewegen sich auch langsamer bei dieser Hitze. Man merkt das ja auch, wenn man so beobachtet. Das ist etwas Natürliches und es ist daher auch ganz verständlich, dass der Körper sich da auch etwas anpasst mit weniger Energieverbrauch. Und wir brauchen daher auch weniger Essen. Und das, was dann interessant ist, dass die Leute dann ihr Essen beobachten, ihr Essverhalten und sagen, ich esse jetzt weniger. Aber sie nehmen natürlich dann nicht ab.
Aber wie viel weniger Energie verbraucht man?
Ja, so genau kann ich es jetzt nicht beziffern, aber es ist schon jetzt, weil die Hitze so anhaltend ist, ja, ist es schon massiv. Also wenn man zum Beispiel sonst bei Frauen, die haben einen durchschnittlichen Grundumsatz von 1500, das heißt insgesamt auf den Tag aufgeteilt sind wir schon bei knapp 2000, auch ohne Sport schon, wenn man einen gesunden Stoffwechsel hat. Und da kann es dann schon passieren, dass sich der Grundumsatz auf 1200 bis 1300 vielleicht runterreguliert. Das heißt, wir haben dann insgesamt mit dem gesamten Tagespensum bis zu 300 Kalorien oder sogar mal 400 weniger. Und was dazu kommt ist, eben wir bewegen uns auch weniger. Wir sind träger und wir machen oft auch weniger Sport oder wir machen reduzierter Sport. Weil selbst wenn ich jetzt ins Fitnesscenter gehe, das klimatisiert ist, bin ich ja schon, muss ich mal den Weg hinmachen und die Hitze drückt mich ja schon am Hinweg, dann gehe ich ins Klimatisierte, das ist für Herz-Kreislauf auch anstrengend, einerseits, andererseits muss ich ja danach wieder raus und das weiß man auch und deswegen glaube ich, überlastet man sich nicht bewusst, also bewusst überlastet man sich, glaube ich, jetzt gerade nicht, man hört es auch überall, man wird ja auch gewarnt und es ist jetzt so eine akute Phase, die hoffentlich bald wieder vergeht, aber an das müssen wir uns auch gewöhnen. Für den nächsten Sommer, glaube ich.
Ich glaube auch.
Zwischendurch mal kalt unter die Dusche, also kaltes Wasser oder nicht ganz so kalt, soll man ja auch nicht. Also ganz kalt ist auch schlecht, wenn man so hohe Außentemperaturen hat, ist es halt gut, wenn man sich abkühlt, aber nicht mit eiskaltem Wasser.
Ja, wenn es ganz kalt ist, dann merke ich auch, dass der Körper dann sich so aufheizt, dass mir dann danach fast wärmer ist wieder.
Ja, das ist also eben so. Ein bisschen schwierig. Aber es ist so, wie wenn man jetzt einfach auch in diese Höhe, also in eine kalte Höhe fahren würde. Also muss jetzt nicht immer der Himalaya sein, mir fällt jetzt nichts anderes ein. Also so auf 3.000 bis 4.000 Meter Höhe und im Winter, also nicht jetzt, weil jetzt wäre es auch wärmer, aber dann wirklich, wenn es kalt ist, dann verbraucht man deutlich mehr Energie. Und das geht dann auch schnell. Also da passt man sich auch schnell an. Das dauert jetzt auch nicht ewig, bis da das körperliche System sich akklimatisiert hat, sondern es muss ja relativ rasch gehen, damit der Körper damit auch zurechtkommt. Ja, und das ist irgendwie jetzt, man unterschätzt das, glaube ich, jetzt bei der Hitze, weil wir es einfach auch nicht so am Schirm haben. Wir verbrauchen jetzt um einiges weniger Energie. Und wichtig ist es natürlich, ausreichend zu trinken. Und da ist es jetzt gerade wichtig, dass man vielleicht schon gerne Leitungswasser trinkt, aber vielleicht auch Zitrone hinein oder vielleicht Mineralwasser. Verdünnte Apfelsäfte oder verdünnte Säfte sind auch ganz gut. Diese Elektrolyte helfen, dass man mehr das Wasser halten kann. Und der Körper, dadurch, dass wir durch diese Hitze auch vermehrt schwitzen und Elektrolyte verlieren, braucht der Körper natürlich Nachschub.
Ja, es warten jetzt auch viele sportliche Ereignisse zum Zuschauen.
Warten und sind schon im Gange.
Ja, schaust du die WM?
Also ich bin nicht so Fußball interessiert, aber natürlich bin ich dann schon patriotisch und schaue mir das an, wenn unsere spielen. Bin auch um 4 habe ich zumindest den Wecker gestellt und ich war so halber dabei.
Aha.
War schon dann wirklich, muss ich sagen, sehr aufregend, die letzte Minute. Hm. Und die müssen auch zwischendurch Trinkpausen machen. Ich fand das neu, ich kannte das nicht, aber man hat mich eines Besseren belehrt. Mein Sohn hat gesagt, das gibt es schon länger, dass auch bei Meisterschaften getrunken wird und da Pausen eingehalten werden. Aber das finde ich vernünftig. Und man macht ja da im Profisport, ist in den letzten Jahren, muss man sagen, wirklich einiges entwickelt worden. Ich bin mir, haben wir schon mal besprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da auch jetzt irgendwann an Grenzen kommt. Und ein Beispiel, weil wir gesagt haben, es kommen noch Ereignisse, ist die Tour de France. Mhm. Das ist ja auch ein Wahnsinn, das wird immer schneller, immer Ärger kommt einem halt vor. Und es liegt nicht nur an die tollen Räder, die sich entwickeln oder entwickelt haben. Und die Fahrkünste, glaube ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon auch ein Thema. Aber im Prinzip, glaube ich, ist ein großer Faktor auch die Ernährung. Weil die haben wirklich gelernt, mit der Zeit jetzt diese Kohlenhydratmenge anzupassen an diesen Leistungsumsatz. Und es ist gewaltig, was die da in einer Stunde an Kohlenhydraten zuführen.
Wie viel führen sie dazu?
Also was ich so gelesen habe, zwischen 90 bis 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Also wenn man jetzt hernimmt, eine Packung Nudeln, die... Also 100 Gramm Nudeln, roh haben 70 Gramm Kohlenhydrate. Aber natürlich können die jetzt nicht, also das wäre fast die doppelte Menge, also aber die essen das natürlich nicht am Rad, die nehmen das in flüssiger Lösung zu sich, weil sonst schafft das, das schafft man ja nicht, die müssen ja auch radeln, also die können nicht nur essen. Aber diese Menge an Kohlenhydraten, das muss das Verdauungssystem, das muss man lernen, dass man das überhaupt schafft. Das ist, finde ich, total arg, weil ich finde es teilweise schon anstrengend, wenn man nur so eine Mini-Packung Gel beim Radfahren mal so reindrückt, mag ich schon nicht immer. Also es ist hilfreich, aber 100, da ist nichts drin, da sind vielleicht 10 Gramm Kohlenhydrate drinnen, ja, das ist lächerlich. 120 Gramm ist ein Wahnsinn, ja. Und 40 Gramm ist schon gewaltig und das jede Stunde, ja. Aber das machen Hobbysportler mittlerweile auch schon, dass die anfangen, diese Kohlenhydratmengen zu erarbeiten, hereinzubringen. Aber da muss ich nur sagen, das muss man wirklich trainieren. Das kann man nicht von 0 auf 100, da muss man den Körper hinführen, weil das kann dann schon dazu führen, dass Übelkeit entsteht, dass man sogar Durchfall bekommt, das relativ rasch, weil sich die Verhältnismäßigkeiten im Verdauungssystem dann verändern.
Ja. Ich habe es letztens auch das erste Mal probiert, so ein Gel beim Laufen zu nehmen, ja. Und das war kein Hydrogel, deswegen habe ich dann noch Wasser dazu getrunken und gut. Das habe ich gut vertragen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann 4 Gels oder so nimmt, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kohlenhydrate das hatte, aber wie viel nehmen dann die Profis?
Gar nicht Gels, die haben also ganz eigene Produkte, aber ich kenne ein anderes Beispiel und zwar von einer Klientin, die den halben Marathon gelaufen ist, aber da kannten wir uns noch nicht. Das ist schon einige Zeit her, dass sie das gelaufen ist. Und sie hat mir eben, sie ist zu mir gekommen, auch aufgrund der betrieblichen Gesundheitsförderung hat sich das so ergeben. Und da haben wir eben über das gesprochen, dass sie sehr gerne läuft und dass sie eben Halbmarathon gelaufen ist und dass sie es wieder vorhat. Und dann habe ich halt nur so ein paar, so beiläufig, so ein paar Sachen gesagt zum Thema Ernährung und Marathon und vorher und währenddessen. Und sie hat dann gesagt, na, sie hat beim ersten Halbmarathon, hat sie ab Kilometer 3 oder 4 hat sie schon das erste Gel genommen und dann hat sie das fortgesetzt, so alle, glaube ich, weitere 4-5 Kilometer und sie hat dann erzählt eben und ich habe sie ja dann vorher erklärt und dann hat sie es verstanden. Sie hat dann gesagt, ja, es ist ja dann zum Schluss wirklich schlecht gegangen, weil sie schon, ihr sind die Gels ausgegangen, weil das Problem ist, wenn man zu früh anfängt mit solchen Dingen, dann unterzuckert man rasch und der Körper muss das immer ausgleichen aus dem eigenen Kohlenhydratspeicher. Und das ist teilweise dann geht das gegen einen natürlich, ja, weil dann kann es passieren, dass das Gel zwar im Moment hilft, das heißt, das flutet zwar ein System in die Muskulatur sogar, aber das ist so eine minimale Menge und dann unterzuckert man schon wieder, weil man das eben, wenn man das zu früh startet, den eigenen Kohlenhydratspeicher mit anzapfen muss. Und das ist ihr passiert und sie hat dann zum Schluss wirklich gekämpft, weil sie total unterzuckert und hungrig geworden ist und nichts mehr hatte.
Wie viel Gels hatte sie damit, weißt du das?
Du, ich glaube 4 oder 5.
Oha.
Ja, und das haben wir besprochen, dass sie später anfangen soll Und das, ja, also ich bin neugierig, was sie mir erzählen wird.
Ja. Bin ich gespannt.
Ja, ich auch.
Aber das ist ja eigentlich ein großer Unterschied jetzt von den Fußballern, die einmal Trinkpause haben, zu den Radfahrern, oder? Weil Radfahrer können eigentlich immer trinken. Ich weiß nicht, wie regelmäßig sie dann trinken.
Ich meine, ich bin jetzt da keine Expertin, was das betrifft, aber wenn man sich es genau überlegt, und wenn wir jetzt bei der WM schauen, diese Fußballer sind ja also ganz extreme Profis. Und die können auch, glaube ich, 90 Minuten am Platz stehen, was sie aber teilweise nicht tun, weil sie werden ja auch ausgewechselt. Aber es gibt sicher den einen oder anderen Spieler, der eine 90-minütige durchgehende Belastung hat, aber in Form eines Intervalltrainings, weil der läuft jetzt nicht 90 Minuten, sondern der muss mal kurz stehen, darf auch kurz stehen oder muss überblicken, aber der ist natürlich 90 Minuten hoch angespannt und immer am Beobachten. Das ist völlig anstrengend, auch fürs Gehirn vor allem. Und der Rennradfahrer, der eine Tour de France fährt und jeden Tag seine Etappe fährt mit zigtausend Höhenmetern und zig hundert Kilometern, teilweise bis zu 200 Kilometer, glaube ich, sind die Touren. Der sitzt ja dann viele Stunden am Rad durchgehend. Der kann keine Pause machen, der geht nicht einmal aufs Klo. Weil der macht das während dem Radeln. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere absteigt, aber die können das. Und ich glaube, dass sie das Geschäft, das Größere, vorher erledigen und dass sie das nicht, weil das ich glaube nicht, dass die freiwillig da stehen bleiben wollen, aber wenn, muss man natürlich. Aber ich weiß nicht, ob man das so gut vergleichen kann, ja. Weiß ich nicht, aber es ist nämlich 90 Minuten gegenüber 3-4 Stunden.
Ja, aber ich meine, ist das gesund, wenn man die ganze Zeit zwischendurch trinkt, jetzt beim Sport?
Also, aber nicht jetzt die Fußballer meinst du
jetzt? Oder nicht unbedingt die Profis, sondern auch
im Hobbysport?
Ja, und jetzt, wenn man einfach 10 Stunden oder mehr am Rad ist oder anderen Sport macht.
Das muss man auch. Also das ist dann sicher nicht ungesund, sondern das dient der Leistungserhaltung und Förderung, weil das ist ja eine Dauerbelastung. Gerade bei Ultradisziplinen bist du ja, also das ist ja eben, das ist auch das, was dann oft dich ein bisschen limitiert oder stark limitieren kann, wenn du dich nicht gut versorgst für sowas. Das heißt, du wirklich über Stunden, 10, selbst wenn du privat wandern gehst und eine riesen Etappe vor dir hast mit 15 Stunden, weil das sonst kommst nicht da bei der Hütte an, hast keinen Schlafplatz und so weiter. Wenn man das weiß zum Beispiel und man dann nicht dafür Sorge trägt, dass man sich versorgt, dass man was parat hat, das ist wirklich gefährlich. Also da muss man wirklich schauen, dass man da gut Proviant mit hat, überblickt das Ganze und da machen sicher viele Fehler. Es gibt ja nicht selten Rettungsfahrten, weil sich Leute völlig überschätzt haben und nicht versorgt waren. Warum gibt es dann so Bergrettungen oder Sonstiges? Ja? Nicht nur, weil sie beim Klettern teilweise sich übernehmen, sondern weil sie auch provianttechnisch nicht versorgt sind und dann keine Hütte parat steht oder nicht offen hat oder vielleicht man sich verlaufen hat und wenn es dann nicht mit der Versorgung passt und man stark unterzuckert und vor allem der Flüssigkeitshaushalt kippt, dann wird es kritisch.
Aber so Sportler, die eben mindestens einmal in der Woche solche längere Distanzen machen, wo man auch öfters isst, als jetzt dreimal am Tag, wenn man immer wieder Snacks isst, ist das eigentlich ungesund?
Nein, auch nicht. Die brauchen das.
Aber auch wenn es regelmäßig ist, wenn es wirklich jetzt nicht einmal ist, sondern wirklich
jede Woche. Was meinst du jetzt, wenn sie im Training das machen oder im Wettbewerb?
Beides.
Wenn sie sich öfters am Tag, also mit Snacks versorgen, in der Sportlichkeit.
Genau, also kürzer als dann 4 Stunden
Fenster. Ja, das macht gar nichts. Weil man muss schon unterscheiden zwischen dem, was man halt macht oder was man möchte. Und wenn man jetzt da Fett verbrennen möchte, dann gibt es Ernährungsregeln, aber die haben ja mit dem Sport nichts zu tun. Dann gibt es halt diese richtige Versorgung zu den richtigen Mahlzeiten mit den Pausen dazwischen. Dann, damit du Fett verbrennst, die richtige Kohlenhydratmenge, Eiweiß, dann 4 bis 6 Stunden nichts essen, dann verbrennt man Fett. Aber wenn ich jetzt so viel Sport mache, dann muss ich auch schauen, dass ich die Kohlenhydrate dazwischen auch reinbringe, weil ich sonst unterzuckere und mein Kohlenhydratspeicher ist ja dramatisch limitiert mit 500 Gramm. Das heißt, ich kann ja nur funktionieren, dauerhaft, wenn ich dafür Sorge trage, dass da immer was nachgelegt wird und damit ich meinen wichtigen Kohlenhydratspeicher nicht zu rasch völlig entleere, weil ich werde ihn natürlich entleeren, aber viel langsamer, wenn ich immer dafür Sorge trage, dass was von außen reinkommt. Das ist das, was viele übersehen, weil viele haben im Kopf, Kohlenhydrate sind schlecht. Und das ist, finde ich, auch lustig oder lustig. Das ist, finde ich, jetzt auch so super, dass man da jetzt so die Kohlenhydrate wieder nach vorne bringt, vor allem was den Sport betrifft, weil man merkt, dass das eigentlich genau das ist, was vor allem den Ausdauersportler, aber auch dem Kraftsportler, diese Leistungsmöglichkeiten bringt. Ja, weil dieses Nicht-Kohlenhydrate-Essen hat im Sport absolut keinen Platz. Und wenn ich dann Klienten habe, die sagen, sie essen Low Carb oder No Carb und trainieren wahnsinnig viel, das ist schwierig, den Leuten das zu erklären. Also man kann es ihnen leicht erklären, aber es ist schwierig, dass sie es verstehen, bis sie dann endlich doch sich drüber trauen. Und das dauert manchmal, weil sie so im Kopf drinnen verankert haben, dass Kohlenhydrate schlecht sind. Komisch, wirklich.
Aber die Organe leiden nicht drunter, wenn man
Wenn man keine Pausen hat von den Mahlzeiten.
Wenn man jede Stunde was isst.
Die Organe, ist das für die Organe schon eher leiden, wenn du nichts isst. Weil dann muss die Leber ja viel mehr herhalten oder viel mehr umarbeiten oder viel mehr leisten, wenn sie nicht, wenn nicht von außen immer für das, was man gerade tut, sich versorgt. Wenn man quasi immer am Anschlag ist und dann kommt vielleicht was, aber bis man endlich wieder was zuführt, muss ja der Körper schauen, wo er selber herbekommt, damit er das, was du gerade tust, auch abrufen kann. Und oft ist der Wille stärker als der Körper. Das heißt, ich steige über mich drüber. Das können viele Menschen, dass sie eigentlich schon spüren, dass überall am Limit. Aber man kann den Geist so stark haben, dass man über das drüber geht. Das geht, ja. Aber das hat halt dann Konsequenzen.
Okay, spannend, ja.
Ja, und das limitiert auf jeden Fall das Leistungsvermögen oder die Leistungsentwicklung vor allem, ja.
Ja, spannend. Ich habe es letztens wieder bei einem Podcast gehört, dass Zucker, also da wurde Zucker mit Zuckersatzstoffen verglichen, was schlechter ist. Und da wurde dann schon hervorgehoben, dass Zucker definitiv schlecht ist und Süßungsmittel, da gibt es noch keine eindeutigen Belege, dass es gesundheitsschädlich ist.
Ja, dem mag ich ein bisschen widersprechen.
Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe es ganz klar für mich. Also der Zucker, grundsätzlich ist der Zucker überhaupt nicht schädlich, das möchte ich jetzt einmal gleich sagen. Aber das, was wir daraus machen, ist schädlich. Denn wir machen mit dem Zucker Lebensmittel, die uns dazu verführen, zu viel zu wollen. Natürlich hat der Zucker eine Wirkung, starke Insulinausschüttung, und damit einhergehende Fetteinlagerung, dann eine gute Wirkung aufs Hirn, aufs Belohnungszentrum. Ich will mehr, ja, aus der Naturevolutionsgeschichte heraus, auch verständlich. Aber den Zucker schlecht zu machen, der ein natürliches Produkt ist, ist völlig falsch, vor allem weil der Zucker in letzter Konsequenz ja doch total hilfreich ist, gerade was wir gerade besprochen haben. Also so ein Hochleistungssportler braucht Zucker, selbst in der einfachsten, reinsten Form, auch in Form von Saccharose, also Haushaltszucker oder sogar Traubenzucker, Glucose. Und das Problem ist halt, dass die Menschheit ein bisschen verkorkst ist, was das betrifft, und dass die Lebensmittelindustrie natürlich auch auf das setzt, dass die Leute es gerne essen und da wahnsinnig viel entwickeln und auch viel für die Werbung machen und so weiter und so fort und die Kinder von klein auf da mehr oder weniger an Zucker gewöhnt werden. Das ist, finde ich, ein Thema. Und dass der Zucker in größerer Menge auch entzündungsfördernd ist, dass natürlich auch Krebszellen vom Zucker gefüttert werden können. Aber dann muss man auch sagen, Stress fördert genauso Entzündungen, Stress fördert die Krebsentwicklung. Es gibt so viele Faktoren, die zu Krankheiten führen können. Und da den Zucker also ganz weit vorne zu stellen, da würde ich ja sagen, das ist das Essverhalten ganz allgemein. Und Süßungsmittel gibt ja mittlerweile schon eine Reihe an sehr guten Untersuchungen und vor allem einer der letzten großen Dinge, die da herausgekommen sind, war eben jene Entwicklung oder jenes Ergebnis, dass Süßungsmittel, die man zuführt, sei es jetzt in Form von Lebensmitteln oder auch Getränken, werden vom Mikrobiom, von der Darmflora verarbeitet, zersetzt oder genau, und das entwickelt sich dann so, dass bei der nächsten Mahlzeit es dazu kommt, dass die Insulinwirkung schlechter wird. Also durch diese Süßungsmittel verändert sich das Mikrobiom, was wiederum auf die Insulinwirkung einen Effekt hat. Und das bin ich mal nicht sicher, ob wir das nicht schon besprochen haben. Das hat dann den Effekt, dass wenn man das nächste Mal etwas isst, das Gefühl hat, es reicht nicht, man hat mehr Appetit. Das ist vergleichbar mit, ich gehe nach einer Mahlzeit schlafen, lege mich gleich hin, also nach einem Mittagessen, und wache nach einer halben Stunde auf und kriege das Gefühl, ich habe nichts gegessen. Weil durch das sich zur Ruhe begeben, bewirkt, dass das Insulin sich nicht ausreichend entfaltet und die Energie, die man gerade gegessen hat, nicht ankommt, nicht richtig ankommt. Ich bin dann quasi wieder hungrig. Und das kann beim Süßungsmittel tatsächlich jetzt der Fall sein, das hat man festgestellt. Und das dazu führt, dass man quasi zu viel konsumiert. Wieder, also ein negativer Effekt.
Spannend, ja, das kam eh auch als Beispiel, dass dann oft trotzdem noch zusätzlich zu Zucker gegriffen wurde.
Und es gibt jetzt noch zwei andere Punkte, darum finde ich das auch witzig. Es gibt ja den sogenannten ADI-Wert, Acceptable Daily Intake. Das bedeutet, bei gewissen Stoffen, vor allem bei Zusatzstoffen wie Farbstoffe, Süßungsmittel, Emulgatoren und so weiter, da muss immer erforscht werden, was ist der höchste Wert, der noch verträglich ist, ohne dass es zu irgendwelchen negativen Aspekten kommt. Und das wird natürlich über Tierversuche festgestellt, leider Gottes, weil man darf keine Menschenversuche machen. Und beim Süßungsmittel ist der sogenannte ADI-Wert in einem Bereich, da müsste man, also dass man Krebs bekommt sozusagen, müsste man, ich bin mir jetzt nicht sicher, 5-6 Liter Leitgetränk, sei es jetzt von einem Cola oder was auch immer, täglich, dass man die krebserregende Wirkung haben kann. Ja, also eine sehr, sehr hohe Menge und das vor allem in der Regelmäßigkeit. Und das, was auch festgestellt wurde, ist, dass Süßungsmittel durch den süßen Geschmack auch reflexartig eine Insulinerschüttung hervorrufen können bei Menschen, die auf süß reflektieren. Wenn jemand absolut kein Süßer ist und ein Süßgetränk trinkt, dann hat er ziemlich wahrscheinlich keine Insulinerschüttung. Aber Schokoholics wie ich und auch du, können auf ein Leitgetränk tatsächlich eine Insulinerschüttung haben. Und was hat das für einen negativen Effekt? Kommt das Insulin ins Blut, aber es ist kein Zucker da, wird der Zucker aus dem Blut genutzt, verwertet, quasi eingebaut in die Zelle als Energiequelle. Wir unterzuckern schneller und haben danach Lust auf Süßigkeiten.
Spannend, ja.
Also ich sehe das schon anders, als was du da vorhin gehört hast. Und wenn ich jetzt Zucker esse und ich weiß, dass das nicht in großen Mengen vernünftig ist, dann kann ich mich vielleicht eher zurückhalten, als wenn ich mal denke, ein Süßungsmittel ist eh wurscht, kann ich viel davon konsumieren, finde ich gefährlicher. Weil, wie man jetzt gehört hat, wie ich es halt versucht habe zu erklären, hat das Süßungsmittel nicht unbedingt Vorteile.
Spannend, ja. Dann gab es noch ein paar Fragen aus unserer Hörerschaft. Da ist die Frage gekommen, welche Kombinationen noch so eine hohe biologische Wertigkeit haben wie Ei und
Kartoffel.
Mhm. Oder Erdäpfel.
Ja. Also Erdäpfel und Ei haben eine biologische Wertigkeit je nach Literatur zwischen 125 und 136%. Das haben wir schon mal gehört. Das bedeutet, dass man durch diese Kombination der bestimmten Aminosäuren kann man sozusagen die Aufnahme oder die Nutzung des Eiweißes über 100% hinaufdrehen. Und bei Reis und Tofu ist es bei 112, aber da kann man mich auch nicht bitte festnageln, weil die Literatur zeigt da 112, dort 117 und da 108. Also letzten Endes über 100 ist super und generell Tofu mit Reis muss man auch sagen, wahrscheinlich auch dann, welcher Reis ist das? Also wenn man es ganz genau, wird es immer komplizierter. Und dann gibt es auch noch die Kombination Bohnen und Mais. Das ist 80, also unter 100, aber entspricht dem Fleisch. Also kommt dem Fleisch dann nahe und das ist auch nicht schlecht, vor allem für Vegetarier/Veganer.
Und das soll 1:1 sein, also gleich viele Bohnen wie Mais?
Genau, das ist halt das jetzt. Die Verhältnismäßigkeiten sind dann auch immer die Frage, wie man das kombiniert. Aber in Wahrheit ist es auch nicht relevant, weil sobald diese Aminosäuren miteinander kombiniert werden, Wie ein Zahnrad greift es ineinander und letztendlich geht es ja gar nicht darum, wie viel ich davon nehme, sondern dass ich das Eiweiß, das da drinnen ist, einfach so hochgradig nutzen kann. Also da ist dann wurscht. Ja. Also geht es ja nicht darum, wie viel ich davon dann an Eiweiß zuführe, sondern wie ich es sozusagen nutzen kann. Und was grundsätzlich immer wichtig ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel kein Fleisch essen möchte, dass man und aufs Eiweiß aber achten soll, weil es ja wirklich wichtig ist, dass die Kombination Hülsenfrüchte zum Beispiel immer mit Getreide, aber auch Tofu zum Beispiel oder Sojaprodukte immer mit einer Getreidekombination, das ist ganz wichtig, weil es auch die biologische Wertigkeit erhöht.
Also eher nicht mit Erdäpfel.
Die Erdäpfel sind tatsächlich sehr effizient bei Eiern, aber Erdäpfel haben selber Eiweiß und sie haben sicherlich auch eine Relevanz jetzt, wenn man sie mit Tofu kombiniert. Mag ich jetzt gar nicht, also würde ich sagen, es ist generell gut, wenn man so ein Produkt wie komplexe Kohlenhydrate in Wahrheit mit, da haben wir es wieder, die Kohlenhydrate sind wichtig, mit Eiweiß kombiniert, mit pflanzlichem. Und das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, aber ich habe heute einen sehr betagten, würde ich jetzt, klingt jetzt nicht, der hat sehr jung ausgeschaut, aber einen über 80-jährigen Klienten bei mir gehabt, der übrigens wirklich sehr jung ausgeschaut hat. Und da ging es auch ums Eiweiß und da habe ich gesagt, weil er isst gerne Fleisch, er ist noch die Generation, wenn nicht Fleisch dabei ist, ist keine Mahlzeit. Und da habe ich gesagt, okay, aber in dem Alter muss ich ganz ehrlich zugeben, ist tatsächlich auch die Fleischmahlzeit, überschaubare Menge natürlich, sogar wichtig, weil Menschen in höherem Alter besser das Eiweiß aus dem Fleisch nutzen können. Du bist noch in einem Alter, wo du als Vegetarierin gut durchkommst. Selbst als Veganerin könntest du es noch gut schaffen. Aber je älter wir werden, umso schwieriger wird es, nur pflanzlich sich zu ernähren. Ja? Also ab 70, ab 65, 70 ist tatsächlich das tierische Eiweiß hilfreicher. Aber für alle Veganer, die dann sich jetzt schon fürchten vom Altwerden, nein, man kann das sicherlich auch anders lösen, vor allem wenn es der Körper gewohnt ist.
Und beim Reis, würdest du dann eher Naturreis empfehlen oder den weißen Reis?
Da muss ich ja ehrlicherweise sagen, ich bin halt die mich gerne wissen, ist sehr bodenständig und es soll ja auch so sein, dass es einem schmeckt. Und ich meine, es gibt Naturreis und es gibt Naturreis. Also Naturreis hat natürlich einen viel höheren Ballaststoffanteil und ist natürlich daher auch vom glykämischen Index besser und so weiter. Aber es muss halt schmecken. Und wenn man jetzt ein Naturreis kocht, weil man es besonders gerne machen möchte, aber dann isst man ihn nicht, oder nur mit Graus und dann, das macht keinen Sinn. Also da ist auch der Basmati-Reis oder der Langkornreis auch super.
Okay, und noch ein Thema zum Wasser und einer Hauptmahlzeit. Sollte man das Wasser oder allgemein Getränke eher davor und danach trinken als währenddessen? Stimmt das?
Also normalerweise ist es so, dass es egal ist, wann man dazu trinkt. Wenn man einen gesunden Magen hat und einen gesunden Appetit hat, kann man das so machen, wie es instinktiv auch einen erfreut oder das Gefühl auch entspricht. Weil es gibt halt schon Menschen, die gerne ab und zu einen Schluck dazwischen trinken oder auch gerne mal noch vorher ein bisschen was trinken. Aber das Problem ist, wenn ich halt bewusst vorher etwas trinke, damit ich die Sättigung schon habe und dann weniger esse dadurch, dann muss man in Frage stellen, ob das Sinn macht, wenn ich eh gerade mit dem Gewicht unter der Linie bin, also wenn ich halt gerade vielleicht eh Energie brauche und dann mich so ausbremse. Das kann nämlich passieren. Und danach, würde ich sagen, ist sowieso wurscht, also kann ich ruhig trinken danach dem Essen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es eigentlich wirklich egal. Ich finde es auch nicht so gut, wenn man über alles das so zerpflückt und so, weil man dann den Instinkt komplett verliert. Und manchmal gibt es schon noch dieses grundlegende richtige Verhalten, dass die Leute sich zum Essen einfach was zu trinken nehmen, so wie sie es halt brauchen. Und da ist halt Wasser sicherlich das Beste beim Essen. Haben wir einiges heute besprochen. Sehr sportliches
viele
wieder
Fragen
mal.
Zwischendurch.
Hitzetechnisch, ja. Und
ja, spannend. Ich wusste nicht, dass man wirklich so viel weniger Kalorien braucht. Also ich habe trotzdem, ich weiß nicht, ob ich so viel weniger gegessen habe, ehrlicherweise.
Man isst meistens ein bisschen mehr Gemüse. Das macht ja auch schön satt, also mit einigem Volumen. Aber man lässt schon, glaube ich, die deftigeren Dinge weg. Man nimmt nicht so viel Fettiges. Es ist eher das Magere, was man jetzt sucht. Aber wenn man bei der gleichen Menge bleibt, weil man auch einen hohen Umsatz hat, weil man auch viel tut und weil man da eh, das gibt es natürlich auch, also es betrifft jetzt nicht vielleicht alle, aber sagen wir so grundsätzlich geht es dann schon in diese Richtung, ja.
Ja, sehr cool. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine Folge. Und am besten unterstützt uns, indem du uns weiterempfiehlst, folgst, kommentierst oder positive Bewertungen hinterlässt. Dankeschön.